Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. Heute geht es um eine Hauterkrankung, die Familien oft an ihre Grenzen bringt. Chronische Nesselsucht. Juckende Quaddeln und Schwellungen, die ganz plötzlich kommen und wieder verschwinden und den Alltag komplett auf den Kopf stellen. Dazu haben wir heute eine ganz besondere Gästin, Dr. Sophia Neisinger. Sie ist Hautärztin an der Charité Berlin und Gründerin von Hello Professor, einer Plattform für Aufklärung rund um Hautkrankheiten. Du erfährst heute, ob hinter Nesselsucht wirklich eine Allergie steckt oder meist etwas ganz anderes. Was histaminarme Ernährung tatsächlich bringt und wann sie überflüssig ist und welche Behandlungen Kindern wirklich helfen. Wie immer gilt, diese Folge ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich daher bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Herzis, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Haut und Herz. Und es geht um eine, ja, nicht super häufige, dafür aber umso spannender Erkrankung, nämlich die Nesselsucht. Und nicht irgendeine Nesselsucht, sondern die chronische Nesselsucht. Also die Form der Nesselsucht, die tatsächlich über viele Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre Menschen begleitet. Und deswegen fanden wir es besonders wichtig, auch über diese Erkrankung zu sprechen. Menschen mit Nesselsucht haben ja auf einmal plötzlich aufschießend überall am Körper rote, juckende Quaddeln und Schwellungen. Und das Gemeine ist eben, wie der Name sagt, dass das Ganze wirklich über eine ganze Weile anhalten kann und den Alltag richtig auf den Kopf stellen kann. Und deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass ich heute eine absolute Expertin im Bereich Nesselsucht bei mir habe. Und zwar ist das Dr. Sophia Neisinger. Sie ist Assistenzärztin für Dermatologie, steht aber kurz vor ihrem Facharzt und hat sich eben in den letzten Jahren wirklich spezialisiert auf genau dieses Thema Nesselsucht. Liebe Sophia, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, Tatjana. Ich freue mich wirklich sehr, dabei zu sein.
Ja, Sophia, also dich vorzustellen ist wirklich nicht einfach, weil du bist ja wirklich ein richtiger Tausendsasser, wo also andere, wie soll ich sagen, mit Mühe und Not es schaffen, irgendwie ihre Assistenzarztzeit hinter sich zu bringen, hast du, glaube ich, in der Zwischenzeit nicht nur selber super viel geforscht an der Charité, sondern auch mindestens zwei eigene Unternehmen gegründet. Ist das richtig?
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich glaube, vielleicht waren es sogar noch ein bisschen mehr.
Bestimmt.
Hat ganz lustig angefangen, tatsächlich die erste Firma, gar nichts Medizinisches. Da haben wir mal Beach Towels verkauft. Ja, das war so meine erste Firma nach dem Abi.
Beach Towels. Okay. Und die waren besonders weich?
Genau, die besonders weich, tolles Design und so fing es an. Und dann, ja, dann kam eben das Medizinstudium dazu und dann war es nur noch im Medizinbereich.
Ja, sind wir froh, dass du mit deinen vielen Talenten bei uns in der Dermatologie gelandet bist. Sophia, wir werden bestimmt noch über dein Unternehmen hören, was sich ja ganz gezielt auch mit der Nesselsucht auseinandersetzt und beschäftigt. Lass uns doch jetzt an der Stelle vielleicht einmal noch mal ganz kurz für unsere lieben Zuhörerinnen einmal kurz sagen, was genau ist die Nesselsucht und woran erkennt man sie überhaupt?
Ja, unbedingt und sehr gerne. Also Nesselsucht an sich nennt sich auch Urtikaria. Also viele Patienten ist gar nicht bewusst, was eigentlich Urtikaria ist. Es ist eben einfach nur Nesselsucht. Und der Name kommt eigentlich daher, Urtika, ja, steht für Brennnessel, weil die Symptome eben so sind, wie wenn man selber mal durch eine Brennnessel gelaufen ist. Und man läuft ja durch so eine Wiese und danach hat man so rote, juckende Stellen am Bein. Ja, und das sind eben sogenannte Quaddeln. Und das ist so das typische Symptom einer Nesselsucht, einer Urtikaria. Und wie du schon gesagt hast, dazu können auch noch andere Symptome kommen, wie so Schwellungen, ja. In ganz schlau heißen die Angioödeme. Und ja, da kann wirklich mal das Augenlid, die Oberlippe, die Hand können da anschwellen. Und beides kann jucken, kann auch brennen, kann schmerzen. Und die Symptome können ganz spontan auftreten, ja. Und man kann es mal akut kriegen. Da habt ihr, glaube ich, auch schon mal eine tolle Folge zu gemacht. Das ist dann die akute Nesselsucht, die akute Urtikaria. Aber man kann es eben auch chronisch haben. Ja, wenn es länger als 6 Wochen dauert, dann sprechen wir tatsächlich von so einer chronischen Urtikaria, einer chronischen Nesselsucht. Und dann ist es wirklich besonders wichtig, dass die Patienten, die Kinder, eine richtige Behandlung kriegen, damit sie nicht leiden müssen. Weil gerade so ein Juckreiz, das ist eigentlich das Schlimmste daran, wenn man gerade Kinder, die nachts bekommen und nicht schlafen können, hat es eine hohe Auswirkung, ja, auch auf den Alltag, auf die Schule. Und da kann man ganz viel machen. Und das ist das Tolle daran.
Weil das ist auch, glaube ich, das Entscheidende, gell? An sich ist die Urtikaria in aller Regel harmlos. Mit harmlos meine ich einfach nur, sie ist nicht lebensgefährlich. Ist keine Erkrankung, an der man stirbt. Du hast aber schon gesagt, sie ist extrem unangenehm, weil sie eben zu Juckreiz, Brennen führen kann, teilweise auch zu einfach entstellenden Ausschlägen und Schwellungen. Wenn mir einmal die Lippe dick ist oder auf einmal das Augenlid anschwillt wie so ein Tennisball, das ist natürlich keine schöne Sache, die man nicht gerne hat. Du hast aber auch gesagt, am häufigsten kommt sie spontan vor. Was genau heißt das?
Das heißt, es braucht keinen Auslöser. Also es gibt, man kann sowas mal kriegen, ja, Kinder können es mal kriegen, zum Beispiel eine akute Nässesucht, immer wenn sie Nüsse essen im Rahmen von einer Allergie, ja. Und das ist was ganz anderes als bei einer chronischen Nässesucht, ja. Da kommen die Quaddeln, ja, diese Hautveränderungen, die so doll jucken, einfach ohne einen Trigger, ohne einen Auslöser, einfach spontan, ja, weil das Kind auf der Couch liegt oder in der Schule ist. Also man kann keinen Auslöser festmachen und dann reden wir eben von so einer chronischen, spontanen Urtikaria.
Also es ist jetzt nicht so wie, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Erkältung hat, dann gibt es einen Virus und der Virus hat die Erkältung ausgelöst und der macht dann eben die Rotznase und den Husten. Bei der spontanen Urtikaria ist es so, man weiß gar nicht, woher dieser Hautausschlag und der Juckreiz und die Schwellung kommen, sondern der Körper macht das einfach so oder was steckt dahinter?
So ist es. Ja, schwierige Frage. So 100% weiß man das noch gar nicht, ja, wo das so richtig herkommt bei der chronischen Urtikaria. Man weiß aber, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Allergie gegen sich selber. Ja, also der Körper bildet so Stoffe und die gehen gegen ein paar Zellen in der Haut und deswegen kommen dann die Symptome. Ja, aber wie du sagst, es ist ganz wichtig zu sagen, es ist weder ansteckend, ja, noch wird es vererbt, ja. Und irgendwann geht tatsächlich, ganz wichtig, die chronische spontane Urtikaria auch von alleine wieder weg. Ja, also es gibt eigentlich kaum Patienten, die das ihr Leben lang haben. Im Durchschnitt sind das vielleicht mal ein paar Jahre, aber die kann man ganz gut überbrücken mit den Therapien, die es heutzutage gibt.
Okay, das sind ja schon mal, wie soll ich sagen, ganz, ganz gute Aussichten. Wobei, wenn ich höre, einige Jahre und da irgendwie an meine eigenen Kinder denke, ja, dann kann ich total verstehen, liebe Herzis, dass ihr da total mitgenommen seid, wenn euer Kind unter dieser Erkrankung leidet. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einfach so wichtig, einfach nochmal die wichtigsten Punkte heute nochmal anzusprechen. Weil es ist ja auch so für uns als Eltern, ist ja total unbefriedigend, irgendwie einfach zu sagen, ja, das kommt halt einfach so. Kannst du vielleicht noch einmal, Sophia, du hast gesagt, eine Allergie gegen sich selber? Was ist denn mit Allergien gegen so häufige Sachen wie irgendwie Nahrungsmittel oder Waschmittel oder irgendwas, was in der Luft rumfliegt, irgendwelche Pollen oder gibt's das auch oder wie ist das?
Ja, also bei der chronischen Urtikaria weiß man ganz klar, es ist keine Allergie gegen etwas von außen, ja. Also man ist nicht allergisch gegen etwas von außen und bekommt dann spontan ab und an diese Quallen, ja. Das ist das, was wir heutzutage wissen. Und deswegen braucht zum Beispiel auch gar keine Allergietests. Ich weiß, es ist immer das, was man vielleicht als erstes gerne machen möchte, ja. Das Kind bekommt spontan diese Veränderungen immer wieder. Und es ist natürlich das Erste, dass man Allergietests beim Hautarzt oder beim Kinderarzt haben will. Tatsächlich, das wissen wir wirklich gut, dass das wird immer negativ sein, ja. Das ist keine Allergie, die sozusagen von außen kommt, sondern der Körper bildet eben Stoffe. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei so einer, ja, auch wenn es keine richtige Autoimmunerkrankung ist, aber die so ein bisschen in die Richtung geht, ja, dass der Körper so ein paar Stoffe bildet und dann eben diese Zellen in der Haut verschiedene Stoffe ausschütten, wodurch dann diese Quaddeln oder auch diese Schwellungen entstehen. Was man sagen muss, es gibt aber auch zum Beispiel noch Trigger. Und Trigger sind nicht die Ursache, aber die können das nochmal ein bisschen provozieren, ein bisschen schlimmer machen. Und hier spielen bei Kindern ganz klar Infektionen einfach eine ganz große Rolle. Aber auch mal eine Impfung zum Beispiel, die absolut empfohlen ist, ja, kann das Ganze mal kurzzeitig verschlimmern, wo man aber sagen muss, eine Infektion, die durch die Impfung verhindert wird, wäre sicherlich viel schlimmer.
Aha, aber das, finde ich, klingt jetzt auch erstmal ganz logisch, weil wenn das Immunsystem ja bei der Urtikaria scheinbar eine große Rolle spielt und irgendwie ja übermäßig aktiv ist bei den Kindern, dann erklärt sich ja auch, warum Infekte, die ja unser Immunsystem aktivieren sollen und müssen, genauso wie Impfungen, eben dazu führen, dass auch die Hautausschläge und der Juckreiz mehr werden. Okay, aber noch...
Genau so ist es, ja.
Das habe ich jetzt verstanden. Und nochmal, der Wunsch natürlich vieler Eltern, den ich auch total nachvollziehen kann, ist so, kann man da nicht irgendwie mein Kind untersuchen? Müssen da nicht die Organe gecheckt werden? Allergietest, du hast es schon angesprochen. Sagst du grundsätzlich, ja, also Untersuchungen, Checkups machen gar keinen Sinn? Oder gibt es bestimmte Situationen, in denen du sagst, da wäre die und die Untersuchung sicher gut?
Ja, also bei einer chronischen Urtikaria, das heißt, ne, wirklich schon Wochen, wo die Symptome bestehen, gibt es schon so ein paar, ja, Untersuchungen, die durchaus mal Sinn machen. Ja, sind jetzt nicht zwingend notwendig, aber wir sagen immer, und das, da orientieren wir uns einfach an so einer Expertenmeinung, die mal für Erwachsene mit chronischer Urtikaria gemacht wurde, und es ist für Kinder das Gleiche, dass man schon einmal im Blut schaut, ob es nicht einen Triggerfaktor gibt wie eine Entzündung im Körper. Ja, zum Beispiel eine chronische Nebenhöhlenentzündung oder sowas, wovon man vielleicht gar nicht so weiß. Und dann nimmt man einmal Entzündungswerte ab. Ja, und das war es dann aber auch schon. Ja, viel mehr muss man wirklich nicht machen. Und da kommt auch in den seltensten Fällen was raus, muss man sagen.
Okay, das ist ja an sich positive News. Wenn das Kind tatsächlich gesund ist, ist nur insofern unbefriedigend, weil man ja dann doch hofft, dass man eine Ursache findet. Und wenn man die einmal gefunden hat, dass man sie ausschaltet und dann das Kind dann gesund ist. Aber du sagst, das ist eben in der Regel nicht der Fall, leider.
Aber du sagst es ganz richtig. Es ist eigentlich auch ein gutes, das sage ich auch den Eltern ganz oft, ja. Es ist gut, dass wir nichts finden, dass wir nichts Schlimmes finden, ja. Und das ist vielleicht auch das einzige Gute natürlich, wenn man die Diagnose in der Urtikaria hat. Aber dahinter steckt jetzt nichts Schlimmes, ja, was man in Untersuchungen feststellen kann. Und es ist ja auch was Positives. Aber ich verstehe auch, es ist ganz schön kompliziert. Und gar nicht so leicht zu verstehen, dass man da gar nicht so viele Untersuchungen machen muss, wie man vielleicht gerne hätte.
Ja, ich meine, das ist einfach so ein urmenschliches Bedürfnis. Es gibt ein Problem, ja, und man ist auf der Suche nach einer Lösung. Und wenn man das doch nur mit der Diagnostik herausfinden könnte, dann hätte man ja damit auch schon die Lösung präsentiert. Und das ist eben bei der Urtikaria nicht der Fall, muss man aber auch sagen, bei vielen anderen Erkrankungen noch nicht der Fall. Umso schöner oder ja wichtiger finde ich es, an der Stelle auch nochmal zu sagen, dass man zwar bei der Diagnostik wenig bis gar nichts machen muss oder einfach nichts Sinnvolles gibt, aber bei der Therapie, also bei der Behandlung, da wiederum gibt es ja auch für Kinder, Sophia, gute Möglichkeiten, wie ich diese Quaddeln in den Griff bekommen kann, oder?
Absolut. Die gibt es und da sagen wir auch ganz klar, nicht zu lange warten, nicht irgendwelche Untersuchungsergebnisse abwarten. Man muss auch zum Beispiel die Blutuntersuchung nicht abwarten, bis man mit einer Therapie startet, weil auch nur ein paar Tage, ja, wo ein Kind diesen wahnsinnigen Juckreiz hat, immer wieder, gerade nachts, ja, wo es die Eltern vielleicht auch gar nicht mitbekommen, ja, wo das Kind unterbewusst sich juckt, das ist ein wahnsinniger Stress, ja, da gibt es viele Studien natürlich auch bei anderen Erkrankungen und deswegen sagen wir, schön früh mit der Therapie anfangen. Und hier ist es auch das Gleiche, hier folgt man eigentlich auch einem Algorithmus, den wir von den Erwachsenen ganz gut kennen. Man startet und jetzt wird es wieder ein bisschen kompliziert. Also eigentlich ganz leicht, nämlich die Therapie der Wahl sind eigentlich Allergietabletten.
Hä? Sophia, das verstehe ich jetzt nicht. Also du hast doch eben gesagt, es ist keine Allergie von außen. Allergietests machen keinen Sinn. Wieso wirken denn dann Allergietabletten oder Anti-Allergietabletten bei den Kindern?
Genau. Und du merkst, 10 Minuten Arztgespräch reichen nicht aus. Ja, da braucht es den ganzen Podcast, um die Erkrankung zu verstehen. Genau. Warum? Weil Allergietabletten sogenannte Antihistaminika. Wir haben vorhin gesagt, der Körper bildet ja Stoffe, die gehen ja gegen solche Zellen in der Haut. Und was schütten diese Zellen aus? Unter anderem Histamin. Ja. Und das führt dann zu Symptomen. Und genau da wirkt dann dieses Antihistaminikum. Und deswegen geben wir das auch. Und das Gute ist, Antihistaminika haben wir wirklich seit vielen Jahrzehnten. Die sind sehr gut erforscht, ja. Und das Gute auch hier ist, gibt es nicht nur in Tablettenform, zum Beispiel auch für Kinder gibt es auch Antihistaminika als Saft. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Okay, also nur um das nochmal zusammenzufassen. Bei diesen Hautreaktionen, also bei der Quaddelentstehung, bei diesen Schwellungen, bei der Juckreizentstehung, spielt Histamin als Vermittler, als Botenstoff eine wichtige Rolle, wahrscheinlich nicht die einzige, aber eine wichtige Rolle. Und deswegen können eben diese Antihistaminika helfen, weil die das Histamin quasi blocken oder reduzieren. Okay, aber mit einer Allergie hat das Ganze gar nichts zu tun.
So ist es.
Okay, und diese Antihistaminika, also diese Antiallergietabletten, die nehme ich dann einfach in einer, sag ich mal, stinknormalen Dosierung, wie ich es auch bei einem Heuschnupfen zum Beispiel nehmen würde? Oder gibt es da Besonderheiten bei der Urtikaria, bei der Nesselsucht?
Tatsächlich gibt es da Besonderheiten. Man startet meistens mit einer normalen Dosis, das heißt, ne, beispielsweise eine Tablette pro Tag. Das ist meistens auch das, was in der Packungsbeilage steht. Was viele Eltern dann vielleicht ein bisschen verwundert ist, wenn der Hautarzt ihnen sagt, nee, sie dürfen das auch höher dosiert nehmen, ja, oder auch für das Kind, ja, in einer bis zu vierfachen Dosis. Und da muss man bei Kindern immer ein bisschen mehr aufpassen als bei den Erwachsenen, aber das ist ganz klar nach dieser Expertenmeinung, ja, nach dem Algorithmus auch empfohlen zu geben, ja, und hier nicht wundern. Es ist dann oft so, dass der Hautarzt verschreibt das so, ja, dann gehen die Eltern oder die Patienten gehen dann zur Apotheke und dann sagt der Apotheker, oh nein, sie dürfen nur eine nehmen, ja, und dann sind wieder alle verwirrt. Aber hier kann man ganz klar sagen, wenn der behandelnde Arzt gesagt hat, es darf in einer höheren Dosierung eingenommen werden, dann ist das bei der Urtikaria tatsächlich auch so gewollt.
Macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn da in der Haut, überall, wo die Quaddeln quasi an der Haut aufschießen, da auch vermehrt Histamin in der Haut rumschwirrt, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann eben auch zu einer höheren Dosis Antihistaminika greifen kann und vielleicht sogar muss. Also du sagtest, man fängt mit der normalen Dosierung an und wenn man dann merkt, ah nee, da kommen immer noch Quaddeln, mein Kind hat immer noch Juckreiz, dann kann man sich langsam vortasten, oder? Und dann vielleicht nicht nur eine, sondern vielleicht zwei Tabletten nehmen, vielleicht auch drei Tabletten nehmen und gucken, was ist die Dosierung, die bei meinem Kind die Beschwerden so reduziert, dass mein Kind gut durch den Tag kommt.
Genau so ist es, ja.
Und ist das Ziel bei der Behandlung denn wirklich 0,0 Quaddeln, 0 Schwellungen, 0 Juckreiz? Können das die Tabletten leisten oder wie ist das?
Ja, das ist absolut das Ziel, ja. Und wenn den Zuhörern jemand was anderes sagt, dann zu einem anderen Arzt gehen. Das ist jetzt relativ hart gesagt, aber ganz klar, wir wollen eine totale Symptomkontrolle. Das ist immer so, wie wir es sagen. Das heißt, wir wollen keine Symptome, das Kind soll keinen Juckreiz haben. Es gibt einfach, das kennen wir bei der Neurodermitis, ja, so Studien, ne, was so ein Leidensdruck für so ein Kind, ja, was für die schulische Leistung und so weiter, was für Auswirkungen das hat, ja. Und deswegen sagen wir ganz klar, weil wir es halt auch schaffen bei der Urtikaria, dass wir die Symptome wirklich total weghaben wollen. Und das kriegt man auch hin.
Ja, das ist
in den allermeisten Fällen.
Das ist auf jeden Fall gut zu hören. Und ich glaube, viele unserer Herzis haben ja auch Kinder oder sind vielleicht sogar selber von Neurodermitis betroffen. Neurodermitis ist, Sophia, so der Blockbuster bei uns im Podcast, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, einfach weil es ja auch die häufigste chronische Hauterkrankung bei Kindern ist. Und deswegen, glaube ich, sind viele Herzis auch sehr gut vertraut mit diesem Symptom Juckreiz. Und nochmal, die chronische Nesselsucht ist nicht lebensgefährlich. Man kann sagen, sie ist ungefährlich, aber sie ist wahnsinnig belastend. Sophia, du hast es angesprochen. Der Juckreiz raubt nicht nur dem Kind, sondern mitunter der ganzen Familie den Schlaf. Und entsprechend ja müde, wenn man durch den Alltag sich schleppt, versucht die Schule zu meistern, irgendwie seinen Hobbys nachzugehen, seine Freundschaften zu pflegen. Das ist eben alles wahnsinnig mühsam, diese Hauterkrankung. Und deswegen ist es so wichtig, die dann auch zu behandeln und nicht zu denken, naja, das wird schon irgendwie wieder vergehen. Jetzt, wenn ich höre Allergietabletten, Sophia, höre ich auch immer gleich die Eltern, die sagen, oh, die machen doch so furchtbar müde. Stimmt das?
Nein, stimmt nicht. Also man findet, da bin ich mir ganz sicher, eine Allergietablette, die nicht müde macht. Wir nehmen heutzutage Allergietabletten der neuen Generation. Ja, es gibt alte Allergietabletten von früher, die machen tatsächlich müde. Ja, und das auch ganz schön doll. Die neuen machen es aber in, ja, eigentlich über 90% der Fälle nicht mehr müde. Es gibt ganz selten mal, dass es ein Patient sagt und es ist auch in Ordnung und dann wechselt man es an die Allergietablette. Aber man findet auf jeden Fall eins, was nicht müde macht heutzutage.
Okay, und ich meine, das sind ja schon auch Allergietabletten, die man vom Arzt oder von der Ärztin verschrieben bekommt, richtig?
Genau, also es gibt welche, die auch frei verkäuflich sind in den Apotheken tatsächlich, ja. Aber es gibt auch welche, die verschrieben werden, genau, je nachdem, für was sich dann der behandelnde Arzt entscheidet.
Weil das haben wir noch gar nicht besprochen, Sophia, oder? Ich meine, wer ist denn da eigentlich der richtige Arzt oder Ärztin? Ist die primäre Anlaufstelle wie immer der Kinderarzt, die Kinderärztin? Soll man gleich zum Hautarzt, soll man zum Allergiespezialisten? Wer kümmert sich denn um Kinder mit Nesselsucht?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Und ja, warum das eigentlich so ist, ist, weil die Erkrankung echt viele Jahre so ein bisschen belächelt wurde. Ne? Weil wir ja gesagt haben, die ist ja gar nicht so schlimm, sie geht ja irgendwann wieder von alleine weg. Ja? Und deswegen wurde die lange belächelt, auch so in der Forscherszene. Und da ist gar nicht so viel passiert, außer eben da jetzt, muss man sagen, letzten 15 Jahre. Und das Tolle ist, dass sich jetzt immer mehr Ärzte und Kollegen dafür interessieren. Aber es ist noch nicht so ganz verbreitet, wie man es optimal behandelt. Das muss man einfach sagen. Das haben auch schon Studien gezeigt, dass auch sogar die Diagnose, ja, leider noch lange verzögert ist. Aber um die Frage ganz leicht zu beantworten, als erstes geht es natürlich zu den Kinderärzten und viele wissen hier auch wirklich super Bescheid, dass man eben zum Beispiel mit den Allergietabletten startet. Und meistens reicht es auch aus, ja, und dann bin ich da auch ganz zufrieden, ja, wenn das Kind gut behandelt ist. Es gibt aber auch Fälle, wo das eben nicht so leicht ist oder vielleicht sich ein oder andere Kollege, weil er sich doch nicht so auskennt, ist auch vollkommen in Ordnung, vielleicht auch nicht traut, auf die höhere Dosierung, ja, der Allergietablette zu gehen. Und da kann man sich entweder bei einem Hautarzt vorstellen oder, und es ist auch vollkommen in Ordnung, sich in einem sogenannten Urtikaria-Spezialzentrum vorstellen. Und da gibt es die sogenannten U-Cares, ja, U-C-A-R-E. Das findet man ganz leicht auch im Internet. Es ist eine e.V., die Zentren in Deutschland sozusagen zertifiziert, ja, dass das Urtikaria-Spezialzentren sind. Und hier wird Ihnen ganz sicher geholfen.
Sophia, das wäre doch ein super Hinweis in unserem Newsletter, in unserem Kinderhautkompass. Liebe Herzis, kriegt ihr von uns am Sonntag in euer Postfach, wenn ihr euch angemeldet habt für den Newsletter. Und dann können wir euch gerne nochmal die entsprechenden Informationen zu diesen U-Care-Zentren auch aufführen.
Das war total klasse. Vielen, vielen Dank.
Okay, also wir haben die Spezialzentren. Die machen dann Sinn, wenn man quasi mit den Allergietabletten beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin nicht zurechtkommt, weil es vielleicht einfach auch noch nicht stark genug ist. Gibt es denn in Anführungszeichen noch stärkere oder einfach noch alternative Behandlungsmöglichkeiten, wenn die Anti-Allergietabletten nicht helfen?
Gibt es, das ist auch ganz toll und die funktionieren auch wahnsinnig gut. Ja, es gibt eine Spritzentherapie beispielsweise, die ist ab 12 Jahren zugelassen, die wirklich super gut funktioniert bei Kindern, wo eben die Tabletten nicht anschlagen. Und die werden dann in den Spezialzentren beispielsweise wirklich gegeben. Das ist auch gar kein Problem. Ja, alle 4 Wochen gibt es eine Spritze. Also hier gibt es wirklich eine tolle Option mittlerweile und es gibt auch neue Medikamente sozusagen in der Pipeline, ja, die gerade in der Entwicklung sind. Also da kommt auch noch einiges und ja, also da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, vielleicht muss man den einen oder anderen nochmal einen Arzt aufsuchen, aber nicht die Hoffnung aufgeben. Da gibt es wirklich viele Optionen zur Behandlung. Und noch einen Punkt zu den Antihistaminika, weil wir ja über Histamin ganz viel gesprochen haben und dann, dass ja in der Haut Histamin ausgeschüttet wird. Ja, und da kommt natürlich dann doch oft die Frage, und das verstehe ich auch, es macht ja total Sinn, okay, Histamin wird in der Haut ausgeschüttet, darf mein Kind jetzt gar kein Histamin mehr essen, ja, keine histaminhaltigen Lebensmittel. Und das macht ja auch total Sinn eigentlich, ne? Würde man ja denken, dann lässt man das weg. Aber tatsächlich ist es nicht das Histamin, was man selber isst. Ja, das ist das körpereigene und deshalb muss man da nicht drauf achten. Und das, wenn man es den Eltern sagt, das merken die auch relativ schnell, dass es eigentlich keinen Unterschied macht. Ja, also wenn dann doch wieder beispielsweise Käse gegessen wird, dass es eigentlich gar keinen Unterschied macht. Und also hier wirklich bitte nicht auf nichts verzichten, ja, dass wenigstens da die Lebensqualität noch wirklich richtig gut bleibt und genau, die Therapie steht im Vordergrund.
Ganz wichtiger Hinweis, Sophia, danke, dass du das nochmal dazu gesagt hast. Bitte, bitte erst recht nicht auf eigene Faust irgendwelche wilden Diäten und alle möglichen Lebensmittel aus dem Speiseplan eures Kindes streichen. Kann gerade bei den jüngeren Kindern da auch schon in kurzer Zeit, nach wenigen Wochen, auch richtig relevante Mangelerscheinungen erzeugen und dann wirklich gesundheitliche Schäden auch davon tragen. Deswegen, ja, ist die gute Nachricht, die Urtikaria hat nichts mit dem Essen zu tun und deswegen darf euer Kind alles essen. Nicht vielleicht, was es möchte, aber was es bei euch eben zu Hause auf den Tisch gibt. Sophia, gibt's denn wiederum vielleicht noch so Dinge wie bestimmte Nahrungsmittel oder irgendwelche natürlichen Substanzen, ich weiß nicht, irgendwelche vielleicht pflanzlichen Mittel oder Sport oder Schlaf oder irgendwas, was denn die Familie noch zusätzlich machen kann, um dem Kind zu helfen?
Ja, tatsächlich, ich bin auch großer Fan von allem, was man sozusagen auch neben den Medikamenten machen kann. Tatsächlich ist es anders als bei der Neurodermitis, bei der Urtikaria so, da gibt es eigentlich nichts. Ja, eine Sache, die tatsächlich wichtig ist, ja, weil es sieht ja auch, wie bei auch anderen Hauterkrankungen, es verstehen wenige, sieht vielleicht doch auch ansteckend aus, dass man viele Leute aufklärt, ja, auch in der Schule, ja, mit den Lehrern drüber spricht und so weiter, dass da nicht alle erstaunt sind, wenn dann eben spontan, weil vielleicht am Morgen hatte das Kind gar nichts, wenn dann spontan wieder die Quaddeln kommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann, ja, wenn die Quaddeln da sind, ist natürlich der Juckreiz stark. Und wenn dann eben noch keine Therapie oder die Therapie gerade nicht mehr geholfen kann, gibt es ein paar, gibt es immer ein bisschen Hausmittel gegen Juckreiz von kalten Lappen über andere Sachen. Es ist jetzt nichts, was man zu 100% fehlen kann. Es ist auch sehr individuell, ja, aber auch hier steht im Vordergrund tatsächlich die medikamentöse Therapie, weil man sonst leider nicht so viel machen kann. Ja, aber wie gesagt, damit kommt man, das funktioniert wirklich super gut. Ja, und dann haben die Kinder und die Patienten auch wirklich keine Symptome.
Also in dem Fall sollte man sich und kann man sich zum Glück auch wirklich auf die Medikamente verlassen. So wie aus eigener Erfahrung mit Kindern, die ich mit chronischer Urtikaria behandelt habe oder behandle. Manchmal muss man ja auch ein bisschen Geduld haben und auch ein bisschen eher Experimentierfreude mitbringen. Denn manchmal ist es einfach mit Medikament 1 noch nicht getan. Da muss man es vielleicht einfach mit einem anderen Antiallergikum probieren und vielleicht auch nochmal mit einem dritten Antihistaminikum. Ich versuche das auch immer den Eltern früh zu sagen. Also bitte jetzt nicht verzweifeln, wenn wir das Medikament jetzt mal 2 Wochen getestet haben und es bringt selbst in einer hohen Dosierung noch keine ausreichende Besserung. Dann werden wir ein anderes Medikament probieren müssen, dass die Eltern einfach vorbereitet sind und nicht denken so, ah, das war die schlechteste Ärztin, bei der ich je war, das hat gar nichts gebracht, der kann man nicht vertrauen. Das ist manchmal schon eine gewisse Reise, die man da auch zusammen gehen muss. So viel apropos Reise, die Erkrankung, die hält ja mitunter über Monate, in wenigen Fällen vielleicht auch jahrelang an. Nimmt man denn dann die Medikamente wirklich über den ganzen Zeitraum? Woher weiß man, wann genug ist, wann man die Therapie wieder beenden kann? Gibt es auch dafür klare Empfehlungen?
Ja, also tatsächlich nimmt man, solange Symptome sind, auch Medikamente ein. Ja, also Ziel ist wirklich in der ganzen Zeit so gut wie möglich symptomfrei zu sein. Und das kriegt man auch ganz gut hin. Und ja, also das ist eine gute Frage. Meistens merken die Patienten das ganz alleine, weil dann doch nicht jeder vielleicht jeden Tag das Antiallergikum einnimmt. Ja, oder die Eltern das doch mal einen Tag weglassen. Wenn, also man sagt, man möchte schon eine Zeit lang, je nachdem wie lange die Symptome schon vorher da waren, dass dann mal symptomfrei waren, ja. Das Gute bei einer Allergietablette ist, man kann die auch einfach mal einen Tag weglassen, ja. Oder dann lässt man sie eben 2 Tage mal weg und guckt, ob Symptome noch kommen. Also es ist sehr leicht, es ist nicht schlimm, wenn man die mal absetzt und wieder startet. Und so kann man ganz leicht gucken, ob die Urtikaria, ob die Nässesucht noch da ist. Bei den Spritzen macht man es ähnlich, da tut man einfach nicht alle 4 Wochen spritzen, sondern spritzen wir mal alle 5 und guckt, ob am Ende sozusagen der 5. Woche noch was da ist oder nach der 6. Und so zögert man das immer ein bisschen weiter raus. Und das funktioniert eigentlich wirklich, wirklich gut.
Also auch da ist so ein bisschen, ja, probieren geht über studieren. Da muss man einfach, wenn man einmal an den Punkt angekommen ist, wo man wirklich 0 Beschwerden hat und das Kind total happy ist, dann kann man sich auch mal trauen, die Medikamente zu reduzieren. Und zu gucken, ob weiterhin keine Beschwerden da sind. Wenn das der Fall ist, kann man es auch mal über einen längeren Zeitraum weglassen oder ganz weglassen. Und man könnte es aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Sophia, wenn man dann vielleicht nach 3 Wochen merkt, ach Mist, da kommen doch wieder neue Quaddeln, auch die Therapie wieder in Anführungszeichen von vorne beginnen, ohne dass die Therapie ihre Wirkung verliert, oder?
Absolut, genau so ist es. Ja, da braucht man keine Angst haben.
Okay. Und die gute Nachricht, liebe Herzis, ja, so spontan, wie die Urtikaria kommt, so spontan geht sie auch wieder. Irgendwann, das wissen wir, kein Mensch hat sein Leben lang Urtikaria. Wir können eben leider nur nicht bei eurem Kind genau vorhersagen, wann der Tag gekommen ist, aber die Gewissheit und das Licht am Ende des Tunnels ist auf jeden Fall da, Sophia, oder?
Absolut, das ist wirklich so und dafür gibt es auch die Spezialzentren, ja, also natürlich nicht, dass die Erkrankung kürzer weggeht. Wir können es nicht vorhersagen, die Frage kriegen wir natürlich oft, ne? Tatjana, du kennst es, aber also wie lange es dann wirklich dauert, die Erkrankung, das können wir noch nicht sagen, aber wir können helfen und das kriegt man gemeinsam eben als Team, ne, Arzt, Patient zusammen wirklich, wirklich ganz gut hin. Und wenn ich darf, erzähle vielleicht noch eine kurze Geschichte von einem Patienten, weil das ganz spannend ist. Es geht nämlich ein bisschen über die chronisch spontane Urtikaria hinaus. Es war ein 17-jähriger Junge, gar nicht aus Berlin. Da hatte die Mutter meinem Chef damals geschrieben, weil sie eben so verzweifelt war, weil der Sohn eben ständig diese Quallen bekommt. Und dann haben wir gesagt, klar, ne, können natürlich vorbeikommen, lange, lange Strecke auf sich genommen und sind dann eben bei mir in der Sprechstunde gelandet. Und der Sohn hatte keine normale chronisch spontane Urtikaria, sondern es gibt noch so ein paar andere Formen, ja, wo die tatsächlich spontan kommen. Er hatte eine sogenannte, ja, die heißt, muss man sich nicht merken, cholinergische Urtikaria. Das heißt, der Junge hat immer nur Quallen bekommen, wenn seine Körpertemperatur sich erhöht hat. Das heißt, typisch ist so beim Sport, ja. Der hatte aber so eine schlimme Form, dass der eben die Quallen schon bekommen hat, wenn er nur zu Bus gelaufen ist, ja, nur ein paar Treppen hoch ist. Und die Mama war ganz verzweifelt, hat gesagt, Führerschein abgebrochen, ne, Ausbildung konnte nicht gestartet werden und weil es eben so stark betroffen war. Und der schwierige Fall war hier, dass Allergietabletten haben nicht ausgereicht. Und tatsächlich bei dieser Spritzentherapie Die ist für die chronisch-spontane Urtikare zugelassen, aber leider nicht für diese anderen Formen, die es da noch gibt, die deutlich seltenerer sind, die es aber auch eben durchaus gibt. Und dann haben wir gesagt, gut, kein Problem, nämlich das große Problem ist, ob die Krankenkasse das zahlt. Man muss sagen, teure Medikamente. Und dann haben wir eben einen langen Antrag an die Krankenkasse geschrieben, muss man ganz, ganz gut dokumentieren. Fotos machen ist übrigens für die Eltern als Tipp ganz, ganz wichtig, weil die Symptome sind ja nicht immer da, wenn man beim Arzt ist, ne? Also immer viele, viele Fotos machen. Und das tatsächlich hat es funktioniert. Und der hat super gut auf diese Therapie angesprochen. Und die Mutter hat mir nach wenigen Monaten geschrieben, dass alles wie vorher war. Ja, hat seine Ausbildung begonnen, Führerschein wieder weitergemacht. Und das sind so Geschichten, die wirklich toll sind, wenn man es eben durch eine gute Therapie einfach so eine Lebensqualität so einem jungen Mann wieder zurückgeben kann. Und das nur als kleine Geschichte. Es gibt eben noch ein paar Unterform ja von der Urtikaria, aber auch hier ja findet man eine Lösung.
Das finde ich super schön nochmal zum Abschluss, Sophia. Ihr seht, man kann die Urtikaria, auch die super seltenen Formen der Urtikaria, wirklich sehr, sehr gut behandeln. Man braucht einen Experten, eine Expertin an seiner Seite. Meistens ist die ganze Familie gefordert, dass da der Alltag wieder in Schwung kommt. Aber Mensch, es ist eben möglich. Es gibt definitiv Grund zur Hoffnung. Und liebe Sophia, ich fand's super schön, unser Gespräch. Ich hoffe und bin mir sicher, wir konnten genau das erreichen, nämlich einigen Herzis, die wirklich verzweifelt auf der Suche sind, nach Hilfe Mut machen, dass es sie gibt. Wie gesagt, gerne unseren Newsletter Kinderhautkompass abonnieren. Da werden wir auch nochmal euch den Kontakt direkt zu Sophia verlinken und auch nochmal ein bisschen Infos zur Erkrankung und wo ihr Hilfe finden könnt. Liebe Sophia, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Hoffe, wir sehen uns ganz bald auf der einen oder anderen Derma-Veranstaltung, Kongress oder hier in Berlin. Liebe Herzis, auch ihr, macht's gut, bleibt gesund und auf bald.
Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.